Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Aquarellmal-Podcast. Das ist Folge 127 und mein Name ist Antje Gilland. Ich freue mich, dass ich deine Gastgeberin hier sein kann und ich freue mich, dass der Podcast wieder da ist. Ich habe über die Weihnachtsferien einfach so ein bisschen Anschluss verloren sozusagen an all die Dinge, die normalerweise passieren. Und als ich zurückkam, war hier der Teufel los in Deutschland. Wir sind zu Weihnachten häufig in Tennessee und da gibt es dann immer ein richtig gutes Break zu allem, was in Deutschland so los ist. Ja, also in diesem Podcast geht es ums Aquarellmalen, um alles, was mit der Aquarellmalerei zu tun hat und mit einem starken Fokus auf natürliche Motive, auf Tiere, Pflanzen und auch Landschaften, weil das eben die Dinge sind, die mich total begeistern. Und wenn du neu hier bist, dann freue ich mich total, dass du den Podcast gefunden hast. Es gibt ihn schon ein paar Jahre und jetzt gab es eben mal wieder eine längere Pause. Also warum war denn hier der Teufel los Anfang des Jahres, als ich wieder zurückkam? Das ist nämlich so, dass am 12. Januar in einem Vorabendmagazin im NDR ein kleiner Beitrag über mich ausgestrahlt wurde, über mich und über das Nature Journaling, also ich eher so als Vertreterin des Nature Journaling, um mich ging es jetzt gar nicht so, ich bin ja nicht berühmt oder so. Und im Vorfeld, also kaum waren wir zurück aus den USA, war ich der Meinung, ich muss da jetzt alles Mögliche vororganisieren, damit die Lawine von Popularität, die dann über mich hereinbricht, damit ihr auch die richtigen Wege findet. Und gleichzeitig habe ich im Januar noch einen Jahresvisionsworkshop unterrichtet. Und irgendwie bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen und es war gleich so eine extreme Arbeitsstimmung. Also als der Januar dann vorbei war, war ich irgendwie auch gleich schon wieder K.O. So war das. Richtig gut für meine Seele ist immer die Mitgliedschaft Wildlife Aquarell. Ich bin so dankbar für die lieben Frauen, die in dieser Gruppe sind. Das macht für mein Leben einen riesengroßen Unterschied, dass ich mit den Damen auch über WhatsApp chatten kann, dass wir einander unsere Naturbeobachtungen mitteilen und uns Fotos schicken und auch übers Aquarellmalen eben reden können. Also ja, ich habe dann, nachdem das da so stressig gewesen war im Januar, eigentlich sehr stark mich auf die Mitgliedschaft gestützt und regelmäßig die Videos dafür gedreht und mich einfach total daran erfreut, dass wir einander haben und habe nebenher dann auch immer mehr Vögel gezeichnet, weil ich nämlich wusste, dass ich endlich mal einen Vogelkurs produzieren möchte. Und in der Mitgliedschaft haben wir jetzt 2 Vögel in den letzten Monaten gemalt. Also ich habe die Tutorials dazu aufgenommen. Und das war zuerst der Kormoran. Das ist ganz interessant, wie es dazu gekommen ist. Zum Kormoran habe ich eine Nature Journaling Seite erstellt. Also eine Seite im Skizzenbuch, wo ein Hauptmotiv zu sehen ist. Und das ist ein Kormoran, wahrscheinlich ein junger Kormoran. Ja, doch, ich glaube, er ist relativ jung, weil er so braun ist. Und ich glaube, er wird dann dunkler, je älter er wird. Aber er hat auch schon ein grünes Auge. Und grüne Augen bekommen sie erst, wenn sie etwas älter sind. Also dieser junge Kormoran kommt gerade so aus dem Wasser hoch. Und man sieht seinen Rücken im Prinzip nicht, sondern nur so den Hals. Und es mutet so ein bisschen Nessie-haft an. Nessie, dieses Monster vom Loch Ness, ja. Und ich habe das deswegen als Hauptmotiv für diese Seite gewählt, weil der Kormoran wirklich so tief im Wasser liegt. Anders als bei anderen Wasservögeln werden seine Federn tatsächlich nass und das befähigt ihn dazu, unter Wasser super gut zu tauchen und wirklich auch zu jagen. Also er jagt Fische unter Wasser, aber er saugt sich dann auch mit Wasser voll und mu muss dann irgendwann auch mal aus dem Wasser raus und seine Flügel trocknen lassen. Und da steht er dann halt häufig mit ausgebreiteten Flügeln so in der Gegend rum, auf Bäumen oder ich habe ihn hier auch schon mal auf einem alten Schornstein in der Nähe vom Wasser stehen sehen. Naja, und eine Teilnehmerin in der Mitgliedschaft hat den Kormoran mehrmals fotografiert und die Fotos in die Gruppe gestellt. Also sie zieht direkt mit ihrer Kamera los und macht dann die allerschönsten Naturfotos. Und ich sehe den Kormoran auch relativ häufig. Also letztes Jahr hatte ich eine Zeit lang in einem Teil der Stadt zu tun, wo ich dann immer am Wasser lang gefahren bin. Und da ist ein Baum, wo immer Kormorane drauf sitzen. Also eigentlich sind da mehrere Birken und ich habe auch immer Kormorane dort gesehen, immer mehr als ein. Und ich habe ihn jetzt auch häufiger im Wasser gesehen. Also seit ich das Kormoran-Tutorial aufgenommen habe, habe ich ihn tatsächlich auch häufiger im Wasser gesehen, weil dafür habe ich ziemlich viel Material gesichtet, um die Einführung zum Kormoran auch zusammenzustellen. Und jetzt sehe ich ihn ständig. Finde ich ganz toll. Also für diesen einen Vogel allein hat meine Auseinandersetzung über dieses Aquarelltutorial schon mehr Achtsamkeit gebracht. Ich kann ihn jetzt viel, viel schneller erkennen, wenn ich so unterwegs bin. Neulich habe ich mal einen mitten in der Stadt gesehen. Also da, wo die ganzen Touristen sind und die schönen Sehenswürdigkeiten stehen, ist ein Kormoran umhergetaucht. Habe ich mich total gefreut. Ja, und auf dieser Nature Journaling-Seite zum Kormoran gibt es halt das Hauptmotiv, wie er gerade so aus dem Wasser kommt. Und da gab es eine interessante Herausforderung, nämlich diesen Schnabel gut hinzukriegen. Der hat vorne so einen kleinen Haken dran. Und das grüne Auge mit den Helligkeiten und Dunkelheiten in dem Auge, das fand ich sehr interessant. Aber eben auch das nasse Gefieder. Also das so hinzukriegen, dass der Vogel nass aussieht, das war ganz interessant. Und dann kommt er ja aus dem Wasser heraus. Und das Wasser ist halt so gekräuselt und dann gibt es um ihn herum solche Ringe im Wasser. Und an der Stelle weiß ich noch, wo ich das aufgezeichnet habe, das Tutorial, dass ich so dachte, ja, hoffentlich wird es jetzt was. Lass dich nicht abschrecken, Antje. Wasser ist im Prinzip nur eine Aneinanderreihung von verschiedenen Formen und Farbfeldern. Und da musst du jetzt ungefähr die Helligkeit und die Dunkelheit richtig hinkriegen. Und das ist auch wirklich so meine Erfahrung, wenn ich so eine kleinen, sehr präzisen Wasserstücke habe. Also ums Wasser ging es jetzt hier ja nicht, es ging ja um den Vogel. Und ich hatte nur ein kleines bisschen Wasser. Aber da habe ich halt dann festgestellt, wenn ich mir sage, das Wasser ist jetzt eine abstrakte Form. Wenn ich jetzt gar nicht dran denke, wie male ich denn Wasser? Weil das ist ja irgendwie eine Herausforderung. Sondern ich habe jetzt hier eine Aneinanderreihung von abstrakten Formen und ich versuche das jetzt irgendwie mit dem Pinsel hinzukriegen. Dann ist halt das erste Mal, was ist denn das ungefähr für eine Farbe? Und dann habe ich da ein wenig gemischt mit, ich glaube, Zitronengelb und Ultramarinblau bestimmt. Oder vielleicht habe ich auch Ockergelb genommen, denn ich wollte auf dieses Olivgrün kommen, was so Wasser im Inland häufig hat. Also im Inland hier in Niedersachsen oder auch im Land Brandenburg, wo ich herkomme, gibt es ja nicht so richtig klares Wasser in den Flüssen. Es ist eher so braungrünlich. Und dann habe ich halt so ein Olivgrün gemischt und habe ein, am besten ist es eigentlich mit einem Tuschepinsel sowas zu machen, weil der Tuschepinsel so ein bisschen unpräzise immer malt, finde ich. Und genau sowas braucht man dann für diese verschiedenartigen dunklen Fleckchen, die da so nebeneinander sitzen, wenn du dir eine gekräuselte Stelle neben einem Wasservogel anguckst. Und ich habe das versucht, dann einfach ganz ruhig zu machen. Also ich habe auf die Vorlage geschaut und dann habe ich versucht, das so nachzuempfinden mit dem Pinsel, wie ich halt so kann. Und dann ergab sich wirklich so eine Anmutung von Wasser. Und ein bisschen konnte man den Rücken von dem Vogel unter dem Wasser auch erkennen. Also es gab da so Stellen unterhalb der Wasseroberfläche, die ein bisschen dunkler waren. Und ich habe meinen Vogel so auf die Seite gesetzt, dass das nicht raufgepasst hat. Aber andere Mitglieder aus der Gruppe haben das dann mitgemalt. Und eben auch mit genau derselben Herangehensweise, wie hell, wie dunkel ist es, welche Form hat dieser Bereich und welche Form und welche Dunkelheit hat der Farbfleck, der gleich daneben kommt. Ja, und ich glaube, so kann man sich solche schwierigen Passagen wie eine Reflexion im Wasser, eine Spiegelung ganz gut auseinandernehmen und dann geht man da ganz ruhig ran. Ja, und auf der Seite waren dann auch noch drauf, also bei mir zumindest war ein Kormoran, der die Flügel ausgebreitet hat. Also gerade seine Flügel hat trocknen lassen und den habe ich als Silhouette gemalt. Und das ist eigentlich auch eine total nette Herangehensweise an komplizierte Motive. Natürlich nur, wenn im Prinzip nur die äußere Form von Interesse ist, dass du sie komplett schwarz setzt. Und so musste ich mich dann nicht mit den Schwanzfedern befassen. Weiß ich noch, dass ich dachte, ah, die sind ja jetzt doch ganz schön so gefächert, aber die sind in der Silhouette verschwunden. Und dann hatte ich auch noch genug Platz für Schrift. Genau. Ja, und ich habe ganz viel Vögel gezeichnet, außerhalb der Tutorials auch, weil nämlich in Tennessee, wo ich ja den Weihnachtsurlaub immer verbringe, so viele Vögel zu sehen sind. Mein Schwiegervater füttert die mal direkt. Also er füttert das ganze Jahr über Vögel, aber er stellt ungefähr 3, 4 Tage, bevor wir kommen, vor unserem Küchenfenster die Futterhäuser auf, die normalerweise dort nicht sind. Und das ist ganz, ganz toll, dass er das macht. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir dann da sind, also wir wohnen quasi im Keller und da ist so eine Mini-Küche, zu dem Zeitpunkt, wo wir da sind, haben die Vögel sich schon daran gewöhnt, dass sie da hinkommen können und jeden Tag was kriegen. Und ganz häufig zeichne ich deswegen im Winter so viele Vögel. Und habe deswegen so ein Auge auch auf die Vögel. Noch dazu gibt es keine Blätter an den Bäumen und man kann die Vögel viel besser sehen. Naja, und hier habe ich dann, was habe ich denn hier in mein Vogelskizzenbuch reingebracht? Ich habe mir ein Vogelskizzenbuch gebunden. Da waren erstmal Möwen drin. Nach einem Besuch in Hamburg habe ich die Silbermöwe gemalt. Dann war ich mit den Urban Sketchers Lüneburg im Museum, im Ostpreußischen Landesmuseum hier in Lüneburg. Und da gibt es ausgestopfte Tiere. Da habe ich mich mit dem Lachmöwenexponat ein bisschen besser, ein bisschen länger befasst. Da gibt es nämlich 8 Möwen oder so. Das ist total schön. Also da gibt es unterschiedliche Posen, in denen die Möwen dort sind. Und das ist ganz gut geeignet zum Vogelstudium. Und ich habe den Habichtskauz auch als ausgestopften Vogel mir genauer angeschaut. Am Eingang direkt zur Ausstellung im Ostpreußischen Landesmuseum ist, glaube ich, ein Seeadler. Genau, ein großer, ausgestopfter Seeadler. Und den hatte ich auch schon mal gezeichnet. Der ist sehr imposant. Gleich neben ihm ist eine Schneeeule. Also da kann ich noch einiges machen, solange wie es kalt ist. Dann habe ich die Elster zweimal gezeichnet in meinem Vogelskizzenbuch. Und vor kurzem kam jetzt das Rotkehlchen dazu, weil ich mal in einem Feuchtbiotop hier im Stadtgebiet mich hingesetzt habe. Mit so einem ausklappbaren Hocker und mit dem Fernglas, um zu gucken, was ich so für Vögel sehe. Und das ist total verrückt gewesen. Da war ein Rotkehlchen, das hatte ich verscheucht, als ich kam. Also Rotkehlchen, die sind ja zwar auf Bäumen zu sehen und man hört sie da auch singen und so, aber das machen sie nur, um ihr also während der Balz und auch um ihr Territorium sozusagen abzugrenzen. Also sie singen dann quasi, das ist meins, geh weg, damit andere Rotkehlchen nicht kommen. Die sind sehr territorial. Wenn sie fressen, sind sie aber auf dem Boden. Und da war ein Rotkehlchen auf dem Boden gewesen. Ich hatte es gesehen, also ich hatte es nicht gesehen, aber als es weggehüpft ist, habe ich es gesehen. Naja, dann saß ich da so und habe mit dem Fernglas Blaumeisen beobachtet. Die waren in den Weidenbüschen. Im Feuchtbiotop wachsen ganz viele Weiden, weil die mögen das ja so nass. Und die sind immer die Äste hochgehüpft und haben an jeder Knospe, an jedem Weidenkätzchen irgendwie was gemacht. Da habe ich so gedacht, die werden wahrscheinlich Pollen fressen. Und gestern habe ich das mal nachgeschlagen und tatsächlich, also Meisen fressen Insekten und Würmer und so, aber sie fressen im Frühjahr auch ganz viel Pollen. Also sie naschen Pollen und Nektar. Und das fand ich total interessant, das zu sehen, weil die Meise hat sich in dem, was ich so sehe, ein bisschen untypisch verhalten, aber sie hat eben einfach nur was anderes gefressen. Also ich saß da und habe die Meisen beobachtet. Und dann raschelte es hinter mir so im Gebüsch. Und dann dachte ich, oh Gott, ob jetzt hier irgendwie eine Bisamratte oder so kommt. Ich war so ein bisschen erschrocken. Und dann war das das Rotkehlchen gewesen. Es hat sich wieder angeschlichen. Und es ist dann ungefähr 2 Meter von mir entfernt durchs Gras gehüpft. Gesungen hat es dabei nicht. Und es war auch schwer zu erkennen. Ich habe versucht, es zu filmen, aber das ist so mit dem Hintergrund verschwommen. Naja, und dann ist es genau dahin zurückgegangen, wo es vorher auch gewesen war und hat weiter Würmer aus dem Boden gezogen. Und es war dann ungefähr 2,5 Meter weit weg von mir. Fand ich auch toll. Ja, also in diesem Feuchtbiotop kamen mir auch ein paar Blässrallen entgegen, als ich kam. Die haben sich gerade gegenseitig gejagt. Die haben die ganze Zeit im Hintergrund dann getönt. Und es war richtig schön, da zu sitzen und den Vögeln einfach zuzuhören. Da habe ich gemerkt, dass ich das gar nicht langweilig finde und ziemlich lange machen könnte, weil es immer irgendwie noch einen anderen Fokuspunkt für mein Gehör gab. Also mal habe ich in die eine Richtung gelauscht und mal in eine andere und Vögel sind dann auch mal etwas näher rangekommen und das war toll. Naja, und dann habe ich vor ein paar Wochen, das war noch im Februar gewesen, mal ein zerstörtes Vogelgelege gefunden. Das habe ich dann auch gezeichnet. Einmal im Monat lade ich zu einem kostenlosen Treffen ein, so Online-Treffen, dass man sich mal erzählt, was man jetzt in seiner Natur alles so gesehen hat, welche Dinge einem aufgefallen sind, weil mir das total wichtig ist, diese Verbindung zu spüren und eben auch von mir aus so nach draußen zu geben, dass es schön und wichtig ist, darauf zu achten, was sich in der Natur tut. Und in Vorbereitung auf so ein Treffen schicke ich dann immer noch ein paar mehr Nachrichten und auch in die Facebook-Gruppe hinein. Und dann werden die Leute etwas achtsamer und dann können wir uns mal ganz viel erzählen zu den Treffen. Naja, und ich hatte halt kurz vor dem letzten Treffen dieses zerstörte Gelege gefunden. Die Eier waren etwas kleiner als Hühnereier und rein weiß. Und diese Eier gehörten wohl zu einem Waldkrautsgelege. Also ich bin darauf gekommen, in erster Linie über die Größe und die Farbe der Eier. Ich habe da so ein Vergleichsposter gefunden und da war das einzige weiße Ei in dieser Größe. Und außerdem brütet der Waldkauz eben schon, also ab Februar. Also eigentlich ab März, aber all diese Sachen rutschen jetzt ja immer weiter nach vorne, ne, durch die Klimaerwärmung. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich mit der Mitgliedschaft jetzt einen Waldkauz gemalt habe. Und zwar habe ich mir ein Waldkauzbild gesucht, wo er die Augen nicht offen hat. Ich muss ganz offen sprechen, der Waldkauz ist die einzige einheimische Eule, der dunkle Augen hat, also schwarze Augen eigentlich. Und das finde ich total abgefahren, diese schwarzen Augen. Und in dieser Vorlage, die wir verwendet haben, die habe ich bei Wikimedia gefunden, da döst der Waldkauz. Und tatsächlich, wenn du mal einen Waldkauz einfach so siehst und du kannst ihn sehen, weil das die häufigste Eule bei uns ist, dann siehst du ihn wahrscheinlich tagsüber, wie er irgendwie so am Baumstamm sitzt. Zuerst kann man ihn kaum erkennen, weil er wirklich eins wird mit dem Hintergrund. Er sitzt halt da und döst. Er ist ja nachtaktiv. Und das fand ich dann ganz gut. Also er hat nur so ein bisschen ein Augenlid hoch und da gibt es einen kleinen Lichtpunkt im Auge, aber man kann eben nicht das große schwarze Auge sehen, was ich so gruselig finde. Stattdessen eben das ganze Gefieder und dieses ganz runde Gesicht. Also ich finde, der Kopf, also das Gesicht vom Waldkauz sieht aus, als wäre es eine Scheibe. Das ist so wirklich so radial orientiert, so von der Nase, also vom Schnabel aus. Geht es dann so in alle Richtungen und draußen ist ein dunkler Rand drumherum. Ja, total interessant. Und diesmal gab es kein nasses Gefieder, sondern mehrfarbiges. Und das ging nur in vielen Schichten zu lösen. Es war ein sehr schönes Projekt. Ja, und wenn du auch Lust hast auf Vögelzeichnen, dann musst du jetzt nicht direkt in die Mitgliedschaft kommen, wobei du jederzeit einsteigen kannst natürlich. Die Konditionen sind extrem günstig, wie ich finde. Für dieses Jahr bleiben die auch noch so. Und wir sind auch natürlich total offen für neue Mitglieder jederzeit. Du kannst zum Vogelwebinar dazukommen. Am 19.03. veranstalte ich das. Das ist quasi die Variante von Lass uns treffen und über die Natur sprechen. Jetzt im März mache ich mal ein Webinar und da zeige ich dir, wie du ganz leicht mit deinem Handy ins Vogelstudium starten kannst. Also egal, welches Handy du hast, das ganze Problem, dass du Fotos machen möchtest und der Vogel ist dann leider doch weggeflogen oder du hast Fotos gemacht und dann sind die irgendwie so blöd verpixelt oder so, weil du so nah ranzoomen musstest. Da habe ich einen Weg gefunden, wie man das umgehen kann. Und zwar, indem man filmt statt fotografiert. Und dann zeige ich dir, was du mit diesen kleinen Clips alles anstellen kannst. Das ist richtig interessant. Und einen weiteren Tipp gibt es auch noch, wie du Vögel studieren kannst, wenn du halt nicht rausgehen willst und auch nicht von Fotos arbeiten möchtest. Also ich finde das Vogelstudium vom dreidimensionalen Vogel halt total interessant. Und ich hatte es ja schon angedeutet, ich gehe dann manchmal halt einfach ins Museum, wo ich dreidimensionale Vögel vorfinde, die sich nicht bewegen. Genau. Ja, also am 19.03. Ich schicke dir den Link hier für die Veranstaltung mit. Also der ist in den Shownotes und ich würde mich total freuen, wenn du dabei bist. Am Ende von dem Webinar stelle ich dir dann meinen neuen Vogelkurs vor und vielleicht hast du ja Lust, den mitzumachen. Genau. Und ich möchte in der Zukunft häufiger von Malprojekten und kleinen Herausforderungen, die sich dabei ergeben haben und wie ich sie umgesetzt habe, berichten. Hier im Aquarellmal-Podcast. Und zwar auf eine Art und Weise, dass man das auch rein auditiv gut miterleben kann. Und dann darf sich der Podcast einfach weiterentwickeln, wie er möchte. Er geht ja immer mal auch in andere Richtungen. Und ich hoffe, dass dir das gefällt und dass wir uns bald wieder hören. Tschüss!